Der Podcast wird präsentiert von Lebensgefühl Österreich. Hol dir Ideen für Sommer- und Herbstferien auf austria.info.
NZ Akzent. Der Samstag.
Das Hauptziel für einen großen Teil der Bevölkerung bei dieser Wahl war, Orbán und sein Regime loszuwerden.
Merit Baumann ist seit 2006 Teil der NZZ-Redaktion. Sie hat sich unter anderem fokussiert auf die USA, auf Italien, Mitteleuropa und internationale Rechtsfragen. Und sie war schon von 2013 bis 2019 einmal Korrespondentin mit Sitz in Wien. Seit 2024 berichtet sie erneut von dort über Österreich und Ostmitteleuropa. Und das heißt auch über Ungarn.
Die Menschen, die da waren, waren natürlich alle glücklich über den Machtwechsel. Und deswegen haben auch alle sehr offen gesprochen und haben sich gefreut, dass da auch internationale Journalisten sind und darüber berichten.
Nach 16 Jahren ununterbrochener Regierungszeit wurden Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei am 12. April abgewählt. Aber so richtig. Der Rechtsanwalt Peter Madjar und seine Mitte-Rechts-Partei, die TISZA, übernahmen die Zweidrittelmehrheit im Parlament mit einem Verhältnis von 141 zu 52 neu. Und Orbán, der musste weichen. Er verzichtete sogar auf seinen eigenen Sitz im Parlament. Unsere Korrespondentin Merit Baumann war in Ungarn unterwegs, Wochen nach dieser politischen Wende. Und ich frage sie hier in dieser Samstagsfolge von NZZ Akzent, was sie bei ihren Recherchen erlebt hat. Mein Name ist Simon Schaffer. Willkommen. Die Siegesfeiern in Ungarn, die sind vielleicht einigen noch in Erinnerung. Also die Partys an der Donau, in Budapest, in Bussen wurde gefeiert. Videos von feiernden politischen Siegern in der U-Bahn gab es. Ich habe mich danach aber gefragt, wie ist dieser Sieg jetzt gealtert? Also wie war die Stimmung danach, Merit?
Also es war wirklich erstaunlich, dass ich so den Eindruck bekommen habe, dass bei vielen Leuten wie so ein Druck abgefallen ist. Natürlich sind die Leute zum Alltag übergegangen, oder? Also die gehen wieder zur Arbeit ganz normal oder in Ausbildung und so weiter, gehen einfach ihrem Alltag nach. Aber wenn man sie auf die Politik angesprochen hat oder auf den anstehenden Machtwechsel, der ja jetzt erst vollzogen wurde, so diese Alltagsbegegnungen, weißt du, wenn ich an der Kasse etwas bezahlt habe oder sonst irgendwie mit jemandem einfach so in ein Alltagsgespräch gekommen bin, dann ist so ein Lächeln über ihr Gesicht gehuscht manchmal und sie haben gesagt, ja, wir freuen uns, zum Beispiel. Mhm. Und das fand ich schon sehr auffällig, weil dieser Druck von diesem System Orbán, der halt dieses Land wirklich durch und durch kontrolliert hat mit seiner Partei Fidesz, das wusste man alles, wie weit diese Kontrolle geht und so, aber das war ja natürlich nicht wie in einem diktatorischen Regime. Also das muss man auch dazu sagen. Orbán hat ja jeweils diese Wahlen groß gewonnen und war legitimiert, ja, kann man so sagen, diese Kontrolle auszuüben. Und trotzdem habe ich das so wahrgenommen, dass wie ein Druck abgefallen ist von den Menschen.
Wie bist du danach vorgegangen in den Tagen darauf, um das, sage ich jetzt mal, journalistisch abzubilden?
Also ich bin dann aufs Land gereist, weil Budapest und überhaupt die größeren Städte, das ist die Hochburg der Opposition. Aber auf dem Land ist es natürlich ganz anders, weil das war wirklich dort, wo Orbán seine großen Mehrheiten hergeholt hat, kann man so sagen. Und ich bin dann in einen Wahlkreis gereist, wo noch vor 4 Jahren 72% Fidesz gewählt haben. Mhm. In keinem anderen Wahlkreis war der Anteil höher. Und ich war dann in einem Dorf zum Beispiel, das nur 400 Einwohner hat. Und da hat man mir schon gesagt, da haben alle Fidesz gewählt.
Oh, wie war die Stimmung?
Na, die Stimmung war, also dieses Dorf ist wirklich winzig. Das ist einfach eine Straße mit Häusern links und rechts davon. Und wir sind dann als erstes in das einzige Lokal gegangen in diesem Dorf und da saßen so Männer quasi am Stammtisch, würde man bei uns sagen, beim Bier, und die waren wirklich nicht begeistert. Und als wir dann die Wahl angesprochen haben, haben sie geschimpft und fanden irgendwie Katastrophe und es werde jetzt Ungarn vor die Hunde gehen quasi und es werden Terroristen jetzt ins Land strömen, hat einer gesagt. Also die waren wirklich gar nicht happy.
Ist das Ende naht?
Genau, ja. Und dann sind wir weitergegangen zu einem Spielplatz und da waren so Teenager, die da so ein bisschen rumgehängt sind, würde man sagen. Es war ein sehr sonniger, warmer Nachmittag. Und die haben gesagt, alle im Dorf seien unter Schock. Und dann haben wir aber eine Frau getroffen, die beim Fußballplatz war mit ihrem Sohn, der ist 6 Jahre alt, und mit 2 ihrer Töchter, Gabriela Bolduk. Und die hat dann so zu erzählen begonnen und hat gesagt, ja, dass sie Tisza gewählt hat, also Peter Maudias Partei. Und sie hat ein, jetzt würde ich sagen, nicht einfaches Leben. Sie hat 5 Kinder und sie pendelt jeden Tag nach Österreich, weil sie dort arbeitet als Haushaltshilfe bei einem Winzer. Das ist so eine Weinbaugegend an der ungarisch-österreichischen Grenze. Und sie hat dann gesagt, ja, Orban hat immer davon geredet, dass er die Familien so unterstützt. Das war für Orban ganz wichtig. Also er wollte mit großzügigen Unterstützungsmaßnahmen für Familien, wollte er die Geburtenrate fördern. Und sie hat dabei gesagt, das stimme alles nicht und sie habe von der Regierung nie etwas erhalten und sie komme nur durch, weil sie in Österreich auch Kindergeld natürlich erhält. Das sind insgesamt, hat sie gesagt, fast 600 Euro für alle ihre 5 Kinder und nur so komme sie überhaupt durch. Und dann ist sie noch weitergegangen und hat gesagt, Orban hat überhaupt nur gelogen. Also sie konnte nicht mehr wählen. Die wirtschaftliche Lage war letztlich der Hauptgrund, würde ich sagen, für Orbans Niederlage. Also die letzten Jahre liefen nicht besonders gut und vor allem, was wir uns in der Schweiz kaum vorstellen können, aber auch in Deutschland, Österreich nicht so extrem war wie in Ungarn, ist diese Teuerung. Dinge des täglichen Bedarfs, wie vor allem Lebensmittel, die sind in den letzten Jahren enorm teuer geworden. Also Lebensmittel sind um 80% gestiegen in wenigen Jahren.
Okay. Also noch mehr als anderswo heißt das.
Ganz genau. Also Ungarn hatte kumuliert in den letzten Jahren die höchste Inflation der ganzen EU. Und das ist natürlich was, was die Leute enorm gespürt haben, jeden Tag beim Einkauf. Und gerade so für die untere Mittelschicht oder sogar die Unterschicht fällt das enorm ins Gewicht.
War Gabriela Bolduk denn euphorisch, als du sie getroffen hast? Also nach diesem Sieg hat sie so gewirkt?
Also das nehme ich allgemein so wahr und das hat auch sie mir so gesagt. Die Hoffnung jetzt ist sehr groß, dass es besser wird. Aber die Ungarinnen und Ungarn sind auch nicht naiv, oder? Das ist wirklich eine ganz starke Stimmung. Die sind nicht alle jetzt begeistert von Peter Modja. Die sind nicht alle in ihm einen Messias und der macht jetzt alles besser. Das Hauptziel für einen großen Teil der Bevölkerung bei dieser Wahl war, Orban und sein Regime loszuwerden. Und Peter Modja war der, der das geschafft hat. Der war jetzt da und hat quasi diese Stimmung genutzt. Aber die Menschen sind nicht naiv und glauben, dass der jetzt quasi mit dem Finger schnipsen kann und alles wird gut. Sie wissen auch, wie stark dieses System das Land durchdrungen hat und dass man das zuerst quasi aufbrechen muss. Aber wenn man dann das Resultat anschaut von der Wahl jetzt in diesem konkreten Dorf, dann war es fast halbe halbe. Also Fidesz hatte doch noch mehr Stimmen, ja. Aber der Unterschied war nicht mehr riesig. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, es haben sehr viele geschwenkt.
Genau,
sehr
ja.
Viele.
Genau.
Also er hat sich ja auch Mühe gegeben, diese Leute anzusprechen, Matjar, oder?
Ja, das war ganz auffällig im Wahlkampf. 2 Jahre lang war er eigentlich permanent unterwegs. Und er ist an diese ganz kleinen Orte auch gereist. Also in diesem einen Wahlkreis, in dem ich unterwegs war, war Madja 3-mal im Wahlkampf und Orban nie. Also das spielt natürlich eine Rolle. Und seine ersten Auftritte, ich war im April 2024 das erste Mal dabei, also 2 Monate, nachdem er überhaupt aufgetaucht ist auf der politischen Bühne. Und da waren ein paar Dutzend Menschen, standen um ihn herum. Und das ist immer größer geworden, weil er eben da hingegangen ist. Und, und die Leute mir oft gesagt haben, vom Fidesz sehen wir nie jemanden. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Madja natürlich selber ein Konservativer ist und ja selber früher im Fidesz war und diese Leute auch anzusprechen vermag und auch zum Beispiel eine nationale Symbolik immer mit der Flagge auftritt und so. Ja. Und so hat er es geschafft, auch diese im Prinzip konservative Bevölkerung anzusprechen.
Ja, Anwendungspunkte, ja. Es war ja ein bisschen abzusehen, dass da der Fidesz verlieren wird und dass da eine Wende kommen könnte im Vorfeld, aber warst du überrascht von der Heftigkeit? Jetzt, wenn man eben sieht, sogar auf dem Land, in den Stammlanden, hat es wirklich eine Veränderung gegeben?
Ja, das ist das, was mich wirklich eigentlich am meisten überrascht hat bei diesem Wahlergebnis. Und ich kann dir vielleicht ein weiteres Beispiel erzählen von auch in diesem Wahlkreis, in einem anderen Dorf, auch ähnliche Größe, also sehr, sehr kleines Dorf auch. Da habe ich einen Landwirten besucht. Josef Wischi heißt er, der einen kleinen Betrieb hat, aber von der Landwirtschaft nicht leben kann. Also er betreibt das als Hobby, hat er gesagt. Er mag die Tiere sehr gerne. Und er hat Pferde, er hat Schafe, er hat Hühner, er hat ein Pfauenpaar sogar, Schweine natürlich, mehrere Hunde. Also er hat mir auch erzählt, die Kinder des Dorfs kommen manchmal her, so wie für einen Zoo. Und er hat mir auch erzählt, dass er Fidesz gewählt hat in der Vergangenheit, wie das eigentlich für so jemanden wie ihn komplett normal war. Und ja, jetzt ist er auch umgeschwenkt wegen der Wirtschaftssituation zum einen. Und dann hat er auch über die Korruption natürlich gesprochen, die viele dem Orban-Regime vorwerfen und die auch offensichtlich ist, wenn man diese Geschäftsleute im Umfeld von Viktor Orban oder auch seinen Schwiegersohn anschaut, wie wahnsinnig reich die geworden sind in den letzten Jahren. Das ist natürlich ein Thema, was die sich für Häuser bauen, was die Frauen für Handtaschen tragen, welche Ferraris in deren Garagen stehen. Und wenn er natürlich so dafür kämpfen muss, über die Runden zu kommen, dann ist das was, was die Leute aufregt.
Aber das ist ja nicht ganz ein neues Thema. Also hast du denn herausgefunden, was für ihn so wie die Wende war, wo er gesagt hat, jetzt reicht's?
Da hat er mir eine Anekdote erzählt, die ich natürlich dann in ungarischen Medien nachgelesen habe, aber nicht genau überprüfen kann, was da wirklich passiert ist. Aber in diesem Wahlkreis und in dem Dorf, aus dem er kommt, Vichy, lebt auch ein Landwirt mit einem großen Betrieb, der relativ bekannt ist in Ungarn und der hat dann sich als Kandidat zur Verfügung gestellt, der Tisza, und war der Gegenkandidat von Fidesz in diesem einer Wahlkreis. Und nachdem der gesagt hat, dass er antreten wird für Tisza.
Also ich bin auch ein TSA. Ich habe einen TSA machen, einen CRT-Helder.
Ist plötzlich auf seinem Hof die Maul- und Klauenseuche festgestellt worden. Die ging zwar rum in den letzten 2 Jahren in der Gegend grundsätzlich, aber nicht an diesem konkreten Ort. Und also ich kann nicht sagen, was wirklich, ob das wirklich stimmt, aber der musste Tausende von seinen Tieren schlachten. Und Vichy fand, das sind wirklich Mafia-Methoden und das geht gar nicht.
Wir sind gleich zurück.
Kennst du die Momente, die einfach im Kopf bleiben? Es zu Morgen mit Blick auf die Berge und das Gefühl, sich noch jemand anders zu Hause zu fühlen und trotzdem ganz neu bei dir. In Österreich sammelst du nicht nur ein Erlebnis, du nimmst etwas mit heim. Neue Geschichten, neue Lieblingsorte und Erinnerungen, die dich nicht mehr loslassen. Gutes Essen, sportliche Erlebnisse, echte Begegnungen, kein grosser Plan, einfach los. Hol dir Ideen für Sommer- und Herbstferien auf austria.info.
Das Datum für die Machtübergabe konnte der designierte Ministerpräsident Peter Madjar übrigens selber aussuchen und er wählte den 9. Mai. den Europatag. Laut Meret war das ganz bewusst so, als Zeichen, dass Ungarn eben zurück in Europa sei, sozusagen. Nach den ganzen Jahren, in denen sich Orbán mit der EU über alles Mögliche gestritten und auch viel Verständnis für Wladimir Putin aufgebracht hatte. Die Vereidigung sei auch auf den 9. Mai gefallen, weil das ein Samstag war. So konnte nach der zeremoniellen Vereidigung der neuen Abgeordneten und dem offiziellen Machtwechsel innerhalb des Parlaments draußen in Budapest ein Volksfest stattfinden. Zur Feier des Regimewechsels. Unsere Korrespondentin Meret auf jeden Fall ging am 9. Mai ihrer Arbeit nach, ging in Budapest zum Parlament, um sich das ganze Prozedere selber anzuschauen.
Ich war an verschiedenen Orten. Ich bin hingegangen auf den Platz und habe dann schon um 10 Uhr gesehen, als es begonnen hat, da waren Leute und ich habe Leute interviewt und mit Leuten gesprochen. Und ich bin dann natürlich auch reingegangen ins Parlament, weil als Journalistin konnte ich mich akkreditieren und reingehen. Und ich war auch einige Stunden drin und habe mir das angeschaut, ein bisschen an meinen Text geschrieben und mit Leuten gesprochen natürlich. Aber ich habe dann gemerkt, es läuft draußen einfach viel mehr, oder? Und für den letztlich entscheidenden Moment, als wirklich Magyar dann seinen Amtseid geleistet hat und damit formell die Macht übernommen hat, war ich dann wieder draußen. Weil da war so eine emotionale Stimmung und so ein Jubel für diesen Formalakt allein, das war einfach draußen viel eindrücklicher als drinnen.
Ja. Was ist dir besonders geblieben dann in der Interaktion mit Menschen, in Gesprächen? Wie haben sie auf deine Fragen reagiert?
Die Menschen, die da waren, waren natürlich alle glücklich über den Machtwechsel. Und deswegen haben auch alle sehr offen gesprochen und haben sich gefreut, dass da auch internationale Journalisten sind und darüber berichten.
I see you have a T-shirt with the Parliament.
Yeah.
That's very nice.
Ich habe mit Judy Kosak zum Beispiel gesprochen, das ist eine Rentnerin und die saß wirklich schon um 10 Uhr morgens, saß die so auf einem Campingstuhl, die hat sich einen guten Platz gesichert im Schatten, weil es wurde dann am Nachmittag sehr heiß und die hatte wirklich so einen Platz, wo man auch nicht direkt ihr dann in der Sicht stehen oder sitzen kann, als dann mehr Leute kamen.
Yes, I prepared everything, so the water, the eating, raincoat, so everything is packed. So
okay, perfect.
For a full day.
Und die hat mir erzählt, sie werde jetzt den ganzen Tag da sitzen und hat Essen mitgebracht für den ganzen Tag, Getränke. Sie hat sogar einen Regenschutz, hatte sie dabei. Dabei war strahlend schönes Wetter.
Okay.
Und ja, ich habe sie dann so gefragt, was für sie der emotionalste Moment sein werde. Und da ist ihr schon die Stimme gebrochen, morgens um 10. Und die hatte Tränen in den Augen, als sie da mit mir gesprochen hat und hat gesagt, ja, dass das einfach jetzt so wichtig für das Land sei, dieser Wechsel.
If he has a good team, he will be able.
Yeah.
One people never, of course.
Und dass nicht mehr diese gespaltene Gesellschaft, nicht mehr dieser Hass und dass es auch wirtschaftlich hoffentlich aufwärts geht. Und also sie war sehr emotional schon am Morgen.
Und sie ist ja auch alt genug, dass sie die ganze Orbán-Zeit jetzt voll miterlebt hat.
Ja, genau. Sie ist aus Budapest selber. Sie hat mir auch gesagt, dass sie Orbán nie gewählt hat. Aber sie hat natürlich auch die Wende damals erlebt. Und ganz viele Ungarinnen und Ungarn ziehen diesen Vergleich mit 1989. Ich finde das grundsätzlich ein bisschen schwierig, weil eben Orbán war demokratisch gewählt und die Ungarn haben ihn mit riesigen Mehrheiten ausgestattet. Natürlich wissen wir, dass dieses Wahlrecht, da wurde getrickst, dass das so konstruiert wurde, dass Fidesz im Vorteil ist.
Ja.
Aber trotzdem, die Bevölkerung hat ihn viermal mit sehr, sehr großen Mehrheiten ausgestattet. Ja. Aber trotzdem ziehen ganz viele Experten und die Menschen in Ungarn diesen Vergleich mit 1989.
Wenn ich jetzt an deine Arbeit denke, auch wenn du dann zum Beispiel im Parlament unterwegs warst oder so, hattest du dann auch Kontakt mit TISA-Leuten? Also wie haben die dich als Medienvertreterin vielleicht auch behandelt?
Also das ist schon komplett anders als noch zu Orbáns Zeiten. Also zum einen, dass man überhaupt sich akkreditieren kann, das war nicht für alle jeweils möglich. Und dann war es auch so, dass man sich relativ frei bewegen konnte im Parlament und man konnte auch wieder diesen Raum betreten. Also in der Schweiz würde man von der Wandelhalle sprechen. Ja. Das ist so ein Foyer, so mit rotem Plüschteppich und so Sofas an den Wänden entlang. Und dieses Gebäude ist einfach sehr, sehr pompös. Und dieser Raum, den hat man offenbar in der Vergangenheit eigentlich nie mehr betreten dürfen, Journalistinnen und Journalisten, weil da natürlich direkt die Abgeordneten rauskommen aus dem Sitzungssaal. Und der war dann am Samstag offen. Da waren zwar so Kordeln, die natürlich die Journalisten abgegrenzt haben von den Abgeordneten, aber man konnte da rein. Und da waren natürlich auch ganz viele Journalistinnen und Journalisten und haben dann abgefangen, die Abgeordneten, wenn sie reingegangen sind. Da haben nicht alle natürlich gesprochen, weil es war ein Tag, wo Sitzungen waren. Die mussten dann in die Fraktionssäle. Es waren alle ganz festlich gekleidet, also diese Tisse-Abgeordneten, die allermeisten saßen vorher nicht im Parlament, also das war für sie grundsätzlich neu. Aber man konnte immer wieder mit Abgeordneten sprechen und die, die dann gesprochen haben, um die hat sich dann natürlich so eine Traube von Journalisten gebildet. Also es war jetzt da nicht möglich, so Einzelinterviews zu machen, weil dafür einfach zu viele Journalisten da waren. Aber das war schon sehr anders als noch unter Orbán.
Das heißt, die ungarischen Kollegen, Kolleginnen, Journalistinnen, die machen jetzt eine neue Erfahrung wieder eigentlich, wenn ich das richtig verstehe.
Also so haben die mir das erzählt. Es kommt natürlich darauf an, was man für ein Journalist oder für eine Journalistin war. Für regierungstreue Medien war sowas kein Problem. Also im Parlament, in diesen Raum konnte man nicht, aber die hatten problemlos Zugang zu Fidesz-Leuten. Aber halt die regierungskritischen nicht, oder die unabhängigen Medien. Es ist ja so, dass rund 80% der Medien im Orbán-freundlichen Lager waren. Jetzt nimmt man schon deutlich eine Änderung wahr seit dem Machtwechsel. Also die öffentlich-rechtlichen Sender haben schon ihre Tonlage deutlich geändert. Die berichten jetzt viel sachlicher. Aber das war so, dass ein großer Teil der Medien ohnehin regierungsfreundlich war oder Orbán-freundlich. Und für die war das schon möglich, aber für unabhängige Medien nicht.
Ja. Und vielleicht jetzt eben auch für dich doch noch ein bisschen einfacher, wenn man jetzt doch wieder in alle Räume rein kann. Schön.
Ja, also das ist einfach so auf der symbolischen Ebene auch wichtig. Ja.
Tisztelt Honfitársaim, Magyarok, határon innen is túl.
Und in seiner Rede nach der Vereidigung hat er eine lange Rede gehalten im Parlament, quasi seine erste Rede als Regierungschef. Und da hat er sich entschuldigt im Namen des Staates bei all diesen Gruppierungen, die in den letzten Jahren von der Regierung schikaniert wurden, benachteiligt wurden, teilweise auch bedroht wurden. Und er hat da unter anderem auch Journalistinnen und Journalisten genannt.
Bocsánatot kérek azon civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól.
Weil man muss schon sehen, für regierungskritische Journalistinnen und Journalisten, da waren die letzten Jahre wirklich schwierig. Also teilweise gab es extreme Geschichten, auch dass die Mühe hatten, Wohnungen zum Beispiel zu finden, wenn sie einen bekannten Namen hatten.
Vagy csak más véleményt képviseltek. Bocsánat.
Und er hat sich entschuldigt im Namen des Staates als neuer Regierungschef. Und das war für einige dieser Kolleginnen und Kollegen wirklich ein wichtiger Schritt.
Danke, Meret.
Ich danke dir, Simon.
Viktor Orbán blieb der Zeremonie in Budapest übrigens fern. Er ist damit der erste Ministerpräsident seit der Wende 89, der die Macht nicht persönlich seinem Nachfolger übergeben hat. Das war NZZ Akzent, der Samstag, mit unserer Ost- und Mitteleuropa-Korrespondentin Meret Baumann. Vielen Dank an Sie. Und wer Ihre Texte nicht verpassen will, findet einen Link in der Folgenbeschreibung. Ihr könnt euch Ihre Texte auch vorlesen lassen, unterwegs im Auto, mit Apple CarPlay und Android Auto. Das gilt auch für alle unsere Podcasts. Mehr Infos sind ebenso in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.